Ja. Tarauch, mein Name ist Hobbs. Dies ist die, unglaublich aber wahr, 500. Folge vom Nur der HSV-Podcast, aufgenommen am Sonntagvormittag nach dem 34. Spieltag, nach dem letzten Spieltag der Saison 2017-2018. Unser Hamburger Sportverein empfing die Borussia aus Mönchengladbach im ausverkauften Volkspark. Wir wussten alle, es gab nur eine Konstellation, die den HSV retten konnte, nämlich wir gewinnen unser Spiel gegen Gladbach und gleichzeitig verliert Wolfsburg zu Hause gegen Köln. Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt, aber leider die Wolfsburger auch, denn die haben sich das nicht nehmen lassen, die haben sich nicht vorführen lassen von dem ersten FC Köln, sondern haben, ja, das muss man sagen, das, was ich so in der Zusammenfassung gesehen habe, auch ein richtig gutes Spiel gemacht und völlig verdient 4-1 gewonnen. Und dadurch wussten alle so gegen, na, ich sag jetzt mal 16:45 am Samstag, als wir irgendwie das 2-1 erzielten, aber gleichzeitig Wolfsburg so das 3-1 erzielte, das war dann so der Moment, wo wir alle wussten, okay, egal was jetzt hier noch auf dem Platz passiert, das war's. Der HSV steigt zum allerersten Mal ab in seiner Bundesliga-Geschichte, in seiner ruhmreichen, langjährigen, traditionsreichen Bundesliga-Geschichte. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich glaube, es waren nach 54 Jahren und 261 Tagen. Also verzeiht mir, wenn da ein kleiner Zahlendreher drin ist, aber ich glaube, dass das so korrekt ist. Also fast 55 Jahre durchgängig erstklassig. Das kann zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Verein von sich sagen. Auch, in, keine Ahnung, in ein paar Jahren werden das dann die Bayern für sich reklamieren, weil sie dann länger in der Bundesliga sind als der HSV. Aber anyway. So, wie wollen wir jetzt mit dieser Folge verbleiben? Natürlich werde ich noch einmal auf das Spiel mich jetzt konzentrieren, aber, und das verzeiht mir bitte, ihr habt es auch schon am Coverbild dieser Folge gesehen, ich muss dann leider natürlich nochmal so ein bisschen mein Herz ausschütten und so zurückblicken, wie ist es denn dazu gekommen, dass der HSV abgestiegen ist. Und last but not least werde ich euch dann am Ende dieses Podcastes auch noch etwas zu der Zukunft dieses Podcastes sagen, denn wie ich schon ein, zwei, drei mal erwähnt habe, wird sich ja hier ab der nächsten Folge, ich schätze mal ab der nächsten Folge, schon etwas ändern. Und was das genau ist, das werde ich euch dann auch in diesem Podcast erzählen. Also, starten wir mit Teil 1, starten wir mit dem Rückblick auf den 34. Spieltag. Ich kann es da auch da relativ kurz machen. Ich war wirklich dankbar und froh, dass der HSV so gut ins Spiel gekommen ist. Die Aufstellung hatte keine großen Überraschungen. Christian Titz hat sich, sag ich mal, auf die Jungs verlassen, die in den letzten Wochen meistens auch die beste Performance auf den Platz gelegt haben. Das hieß, Kostic hat wieder mitgespielt und Nikolai Müller noch nicht. Trauriger Nebeneffekt, wie ich so empfand, aber ihr wisst ja, einer meiner Lieblingssätze ist, hinterher ist man immer schlauer. Bisschen schade war, dass Dennis Diekmeyer nicht im Kader war, denn nach dem jetzigen Verlauf, wenn wir jetzt wissen, wie das Spiel gelaufen ist, denn wir hatten gar keine Chance, irgendwie auf die Relegation zu kommen, weil Wolfsburg gewonnen hat, dann wäre es vielleicht ein ganz gutes Zeichen gewesen, Dennis Diekmeyer, der nach 8 Jahren jetzt den HSV verlässt, eventuell da nochmal ein paar Minuten spielen zu lassen, sich von dem Fan zu verabschieden. Er ist nicht, ja, ich bin kein großer Diekmeyer-Fan, viele sind es auch nicht, aber eins ist für uns alle klar, er ist natürlich ein echter HSVer und die einen mögen sagen, er steht aber auch für den Misserfolg, den wir in den letzten Jahren hatten. Ne? Andere sagen, aber gut, er hat sich zumindest immer voll engagiert, aber anyway, also er war jetzt nicht im Kader und damit gab es aber auch keine ganz große Verabschiedung, was ein bisschen traurig war. So, ne? Aber der Kader selber hat mir ganz gut gefallen und was mir wirklich ganz toll gefallen hat, dass wir so gut ins Spiel gekommen sind, denn ich hatte echt die Angst, dass die Aufregung, die Nervosität und der Druck so groß ist bei den vielen jungen Spielern, die da auf dem Platz standen, dass man so gedacht hat, ey, wie die Fans die Mannschaft schon begrüßt haben, ne, wie der Bus da einfuhr und du siehst diese zigtausend Fans, die da stehen und dann diese super geile Choreo, als die Mannschaft reinkam und alle da die Raute hochgehalten haben, das war Gänsehaut, das war sensationell und ich habe dann aber so ein bisschen befürchtet, vielleicht überfordern wir diese Spieler, aber nein, sie sind richtig gut ins Spiel gekommen und dann vor einer Woche haben wir uns noch alle aufgeregt über den Videoschiedsrichter, jetzt können wir uns bei ihm bedanken, denn ich halte es ja immer so, wenn ich Fußball gucke, jetzt am Fernsehbildschirm, dass ich dann immer auch versuche, live zu entscheiden, ohne irgendwelche Zeitlupen und Wiederholungen, ne, wie bewerte ich eine Situation. Und ich muss auch sagen, ich habe gedacht, als Holtby den Schuss aufs Tor abgegeben hat und da der Wolfsburger Spieler irgendwie mit dem Arm dran kam, für mich sah das im ersten Moment so aus, als ob der Arm am Körper war und deswegen, ne, ihr kennt das, ne, 50% pfeifen dann Elfmeter, die anderen 50% nicht und ich bin immer für 100% nicht zu pfeifen, weil wenn der Arm am Körper ist, ne, wo soll er denn hin? Mit dem kann er ja nicht abschrauben. Ne? Also völlig Bullshit, meiner Meinung nach. Und deswegen dachte ich erst, nee, das war kein Elfer. Aber wir wissen es alle, ne? Der Videoschiedsrichter aus Köln hat sich dann gemeldet. Felix Brüch hat sich das Ganze angeguckt und in der Wiederholung, ich war selber total überrascht. Wow, das war ja ein 100% glasklarer Elfmeter. Das war immer, also mehr Handspiel geht ja gar nicht. Der Arm ging ja richtig raus. Also habe ich auch nicht so erkannt live. In den Wiederholungen konnte man das aber super sehen. Insofern dann auch danke nach Köln. Ne? Letzte Woche haben wir euch noch gescholten. Bleibt auch dabei, weil ich fand die Entscheidung immer noch schlecht und zwar nicht, weil sie im Spiel gegen Frankfurt, ja, weil sie gegen den HSV war, sondern weil ich einfach das nicht erkenne, dass das klar falsch war. Aber ich weiß, 50% der Hörer sehen das so wie ich, die anderen 50% sehen es völlig anders. Lassen wir uns darüber bitte jetzt nicht mehr streiten, ist jetzt halt so, ne? Aber diesmal können wir uns definitiv freuen, war ja auch richtig, in diesem Fall ja glasklar richtig, ne? Und ja, Hunter den Elfmeter verwandelt, wird mir dann auch ein bisschen nachher zu sehr gelobt. Souverän verwandelt oder was da Kai Dittmann gesagt hat, das empfand ich gar nicht so. Der war halb hoch und auch noch nicht so richtig an den Pfosten, also nicht so richtig an den Rand. Also sprich, wenn der Torwart in die andere Ecke gesprungen wäre, hätte er den locker und leicht gefangen. Aber gut, man kann es auch positiv ausdrücken. Aaron Hunt hat sich den Torwart sicher ausgeguckt, ne, und dann ganz professionell da reingeschoben. Ist auch egal. Die Führung war da, die Führung war auch verdient. Der HSV hat dann auch weiterhin ganz gut gespielt. Aber wir waren halt echt offen für Konter und wir haben uns ein paar gute Chancen noch erspielt. Keine 100% Torchance, aber so ein paar richtig gute, aber haben sie nicht gemacht und das rächt sich ja dann meistens und dieses Mal war es auch so. Unglaublich geiler Konter von Drimmitsch, der den Ball zu Hazard flankt und der gleich wieder auf Drimmitsch, der noch in seiner Hälfte lossprintet. Keine Chance, den irgendwie zu stoppen. Sehr geiles Tor, muss man ja zugeben. Und dadurch 1:1 Halbzeitstand war dann auch völlig verdient. Ich fand, der HSV war die bessere Mannschaft, aber Gladbach hat definitiv gezeigt, wie gefährlich sie sein können. So, dann kommt der HSV aus der Halbzeit raus und er spielt sich wieder wunderbare Torchancen, da waren wirklich diesmal auch ein paar hundertprozentige dabei, aber Gladbach hat auch noch einen fantastischen Keeper im Tor, das muss man auch mal sagen. Habt ihr diesen Schuss gesehen von Ito, der noch abgefälscht worden ist? Wie hat Jan Sommer den bitte halten können? Das verstehe ich gar nicht. Auch den Schuss von Matti Steinmann, unglaublich. Ja, zwei, dreimal ist Kostic an am Ball vorbei gegrätscht. Einmal hatte den Ball nach einer merkwürdigen Ecke auch bekommen und stand mehr oder weniger allein vor Sommer und schießt dann den Sommer an. Ja. Oh, es war alles, es war so wirklich knapp. Und dann kam dieses erlösende 2:1. Ich glaube aber, zu dem Zeitpunkt führte auch Wolfsburg schon 2:1 und ich habe mir so gedacht, also ja, in meinem Raum, wo ich das geguckt habe am Fernseher, haben sie alle aufgeschrien und gejubelt. Ja, ich habe auch ein bisschen gejubelt, aber ehrlich gesagt verhalten, weil ich so gedacht habe, ich kann mir einfach nicht vorstellen, ohne dass ich das Spiel in Wolfsburg gesehen habe, aber ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass Köln noch ein 2:1 oder ein 1:2 Rückstand in der letzten halben Stunde irgendwie noch komplett dreht. Das klang irgendwie für mich schon, wo ich so dachte, ach, das wird wohl irgendwie nichts mehr. Naja, gut, aber dass wir das Spiel gewonnen haben, klasse. Dann gab es so die rote Karte für Bobby Wood. Zweimal völlig unnötig. Zweimal irgendwo in der Nähe des Mittelkreises. Irgendwo, also da, wo du keine harten Zweikämpfe führen musst. Völlig unverständlich. Und ja, da musste der HSV zu 10 weitermachen. Wir wussten da zwar alle schon, dass wir abgestiegen sind, aufgrund des Ergebnisses in Wolfsburg, aber irgendwie haben wir doch alle gehofft, ey, lasst uns jetzt hier aber bitte dieses Spiel noch gewinnen, ja, mit einem Sieg bitte aus der ersten Liga verabschieden. Und die HSV-Mannschaft hat sich da auch völlig reingeschmissen und reingehauen und das war wirklich fantastisch zu sehen. Für mich der absolute Höhepunkt, des gesamten Spiels war, ich weiß gar nicht, wann das war, gefühlt war es irgendwie zwischen der 80. und 85. Minute, ich kann da aber auch falsch liegen, Wolfsburg führte schon 3:1 oder 4:1 und die Gladbach-Fans skandierten dann in ihrer Kurve lautstark auf Wiedersehen Und ja, wie antworteten die HSV-Fans? Die HSV-Fans antworten damit, dass, ich weiß gar nicht, wo es anfing, ich schätze mal irgendwo in der Nordkurve, dass angefangen wurde, ein Lied zu singen. Und zwar nicht eins von Lotto King Karl, welches auch bitte in der zweiten Liga nicht mehr gespielt wird, sondern ein Lied von Abschlag, was mit Fußball in erster Linie gar nicht so viel zu tun hat, sondern es geht um die Beziehung zu der Stadt. Ne? Mein Hamburg liebe ich sehr, sind die Zeiten auch oft schwer, weiß ich doch. Hier gehöre ich her, hier wo ich geboren bin, wo ich spielte schon als Kind, in den Straßen, die mein Zuhause sind. Genau das wurde gesungen und zwar lautstark. Wie geil war das denn? Das war Gänsehaut pur. Die Gladbach-Fans sind verstummt und haben sich ja auch gedacht, ey, Respekt hier Hamburg, das war wirklich geil. Und übrigens muss man auch mal kurz mal was zu den Gladbach-Fans sagen. Fand ich übrigens echt cool. Die haben ja da unsere Uhr vorne hingehangen und haben dann wirklich mit noch 45 Minuten in der Bundesliga, noch 30 Minuten in der Bundesliga, noch 15 Minuten in der Bundesliga. Das haben sie relativ aufwendig gemacht, das fand ich ganz gut und da merkt man auch so ein bisschen, wie eventuell auch neidisch man auf diese Uhr war, all die Jahre, ne, dass man das von sich aus nicht sagen konnte. Ich fand, das zeigt auch so einen gewissen Respekt und bis auf, dass sie einmal gesungen haben, irgendwie endlich zweite Liga oder auf Wiedersehen halt gerufen haben. Ansonsten verhielten die sich auch relativ, also angemessen fair, ne, dass du immer so ein bisschen deine Mannschaft supportest, okay, aber die haben gesehen, ey, der HSV ist heute definitiv besser, wir werden definitiv nichts mit Europa zu tun haben, also so what, ne, lass uns zum Hafengeburtstag gehen und das war's dann. So, also das war wirklich großartig und ich bemühe mich jetzt wirklich da nur eine ganz kurze Zeit mit diesen 20, 30, maximal 50 Vollidioten zu verbringen, die dann das Spiel gestört haben. Es war die 90. Minute. Felix Brüch hat leider nachspielen lassen. Ich habe mir das schon, bevor die erste Pyrotechnik irgendwie auf den Rasen fiel, habe ich schon gedacht, warum lässt du nachspielen? Es ist alles entschieden. Diese 2 Minuten Nachspielzeit ist doch scheißegal. Ja, Felix Brüch, meiner Meinung nach, hätte in der 90. sofort oder in der 89. Minute und keine Ahnung, 57 Sekunden hätte er abpfeifen können, denn mit der 90. Minute kam dann die Pyrotechnik auf den Rasen und die Bilder, die wir da gesehen haben, eine Viertelstunde, die braucht kein Mensch. Aber auch hier muss man sagen, Riesenrespekt an alle Fans, einschließlich den Gladbach-Fans, aber ganz besonders natürlich den Hamburger-Fans, wie hier diese Vollidioten, diese vollvermummten Vollidioten, wie sie ausgepfiffen worden sind, wie geschrien worden ist, wir sind Hamburger und ihr nicht, wie den Sicherheitskräften und der Polizei Mut gemacht wurde und geschrien wurde, holt sie raus und als dann einige Sicherheitskräfte sich auch in Bewegung gesetzt haben, nicht in die Kurve, aber ich schätze mal dahinter, da wurden die auch mit Applaus verabschiedet und Hamburger haben ganz, ganz klar gezeigt, dass da was da so 20, 30, 40, 50 Vollidioten gemacht haben, überhaupt nichts mit den Fans des HSV zu tun hat. Und das war wirklich Weltklasse. Natürlich gehöre ich auch zu den HSV-Fans, die sich jetzt so ein bisschen aufregen, wenn ich, keine Ahnung, tagesschau.de gucke oder was weiß ich, irgendwelche News-Seiten, ne, wenn dann da steht irgendwie unrühmlicher Abgang oder Chaos-Abgang beim Hamburger Sportverein, ist natürlich ehrlich gesagt völliger Bullshit von der Presse, weil wenn du das gesehen hast, da muss man sagen, ja, das muss man verurteilen, das war ganz schlimm, aber die Fans haben schon sehr mutig, auch in der Nordkurve, die da unter denen stehen, haben das schon ganz deutlich, haben ganz deutlich ihre Abneigung signalisiert und ich fand das genau richtig. Was ich nie verstehen werde, ist, ne, die Fans haben sich ja, oder Fans, ne, die Vollidioten haben ja so eine Art Plane oder wie auch immer so einen Stoff über einen gewissen Bereich gezogen, um sich höchstwahrscheinlich darunter umzuziehen und um die Pyro zu zünden. Damit war ja auch so natürlich zu rechnen. Ich verstehe dann immer nicht, warum marschiert dann die Sicherheitsdienst oder die Polizei nicht gnadenlos da rein und holt die raus. Natürlich werden dann eventuell auch ein paar Unschuldige darunter leiden, weil sie weggeschubst werden oder wie auch immer. Ne, da muss man sich mit denen auseinandersetzen, da muss man sich auch bei denen entschuldigen oder wie auch immer, aber ich glaube, es ist im Sinne von der Masse und nachher auch, wenn man mich jetzt erwischen würde, weil ich zufälligerweise daneben stehe und ich dann irgendwie trotzdem irgendwie auch so ein bisschen Ärger abbekomme, dann würde ich mich natürlich auch darüber ärgern, weil ich würde denken, ey, ich habe doch gar nichts gemacht, aber am Ende würde ich denken, aber es ist gut, dass sie reingehen gehen und dann zumindest den Großteil dieser Vollidioten schnappen. Und die dürfen da auch nicht wegkommen. Die müssen hohe, hohe Geldstrafen bekommen und natürlich ein lebenslanges Stadionverbot. Ich verstehe gar nicht, warum man das immer wieder, ich sag mal, zulässt. Ja, also darüber können wir auch gerne diskutieren und streiten, weil natürlich habe ich mich auch mit ein paar Ultras unterhalten, also jetzt nicht diesen Vollchaoten Ultras, sondern denen, sag ich mal, die für diese geile Choreo gesorgt haben und die, sag ich mal, die intensiv ihren Verein supporten, aber ohne Gewalt und ohne Pyro. Und die haben mir natürlich ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert und dass das für die Polizei fast unmöglich ist. Aber fast unmöglich heißt ja nicht unmöglich. Ja. Und deswegen, ich würde echt alles versuchen. Und als dann diese Plane da schon über den Köpfen war, da hätte ich gedacht, so und jetzt rein da, sofort, massiv. Und alle, die diese Plane festgehalten haben, ne, die sind mitschuldig und die müssen... Wirklich, das will keiner sehen. Sehr geil, Kai Dittmann, der sich nachher wirklich in Rage geredet hat und zum Glück nachher auch die HSV-Fans in der Masse auch sehr gelobt hat, aber am Anfang hat er sich so aufgeregt, dass er das hier nicht sehen will und so. Das fand ich eigentlich sehr gut. So, und danach hat sich dann die Mannschaft mit sehr viel Tränen auch verabschiedet, mit einer Ehrenrunde und was auch super geil war, also ganz wenig HSV-Fans hatten bis zu dem Zeitpunkt das Stadion verlassen. Die Mannschaft wurde mit stehenden Ovationen verabschiedet. Alle wissen natürlich, klar, auch ihr da auf dem Rasen tragt eure Mitschuld. Denn wieso habt ihr erst in den letzten 8 Wochen so gut gespielt oder so engagiert gespielt und in den vielen, vielen Wochen davor viel zu selten? Es gab ja so das ein oder andere Spiel. Ich erinnere mich jetzt an das Spiel unter Trainer Bernd Hollerbach dagegen Mainz. Das war ja auch ein super engagiertes Spiel. Und so gab es auch unter Gistol sicher das ein oder andere in der Hinrunde. Ich weiß, dass ich in der Hinrunde hier ein paar Mal ins Mikrofon gesagt habe, ich fand unsere Leistung gar nicht so schlecht. Aber erst unter dem Trainer Christian Titz, muss man ja sagen, wurde auch wieder mal ganz anderer Fußball gespielt. Es wurde mal gespielt. Ja, und klar, verabschiedest du dann die Jungs und bedankst dich aber, sag ich mal, für die letzten Wochen, die sie da gemacht haben. Ich fand, das war ein ganz anständiger Support. Und dann gab es auch die ersten Stimmen vom Spiel, ne? Allen voran unser Kapitän Sakai, der gesagt hat, der Vertrag ist ja ausgelaufen, also der könnte jetzt irgendwo anders spielen, noch ein bisschen Handgeld bekommen, aber er sagt, er würde gerne beim HSV bleiben, dann gibt es andere Spieler, unter anderem Papadopoulos oder so, die sowas Ähnliches angedeutet haben. Jetzt muss man erstmal wissen, können wir die überhaupt halten? Sind die auch bereit, auf Großteil ihrer Gehälter zu verzichten? Denn in der zweiten Liga, alles, was man so liest und hört, da sind ganz, 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 ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Deutlich, deutlich geringer. Und jetzt ist erstmal die Frage, ne, das zu sagen, ich bleibe, ist ja gut, aber ne, was können wir dir eigentlich noch zahlen? Und bist du dann bereit, auch dafür zu bleiben? Das wird dann die erste Frage sein. Und die zweite Frage wird natürlich auch sein, wollen wir die Spieler, die jetzt sagen, sie würden gern bleiben, wollen wir die überhaupt? Ne? Also ich, wenn ihr mich persönlich fragt, Sakai, würde ich sofort wollen, ja, den finde ich schon auch von seiner Mentalität super, es gibt sicher andere Spieler, die vielleicht das auch sagen werden jetzt in den nächsten Stunden oder Tagen, aber die Frage ist wirklich, will man das? Denn wir haben jetzt, und damit komme ich schon langsam, aber sicher in den zweiten Teil des Podcastes, denn wir haben ja jetzt eine wirklich große Chance. Ich sehe die ähnlich groß wie im Mai 2014, als wir die Ausgliederung beschlossen haben. Man hat jetzt die Chance, wirklich mal einen Strich zu ziehen und nochmal neu anzufangen. Und ich hoffe, dass da jetzt die richtigen Zeichen gesetzt werden. Das Wenige, was man bisher so lesen konnte, muss ich zugeben, hinterlässt mich mit gemischten Gefühlen. Ich finde, man muss sich halt alles, meiner Meinung nach, alles separat für sich angucken und sagen, passt das noch? Wollen wir das noch so? Ja oder nein? Und da gab es dann so ein paar Dinge, wo ich dann sage, ja, da würde ich... Ja, also wie gesagt, das muss man sich einzeln betrachten. Dass man mit dem Trainer Christian Titz weitermacht, finde ich völlig richtig, weil unter ihm wirklich die Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt hat. Ohne Christian Titz hätte es viel mehr Randale im Stadion gegeben, hätte es keine Ehrenrunde gegeben. Wie der die Mannschaft, also an welchen Hebeln der gedreht hat oder an welchen Knöpfen der gedreht hat, ist unglaublich. Ja, denkt noch daran, nach dem ersten Spiel, wie Papadopoulos über den Trainer hergezogen hat und jetzt sagt er, ohne diesen Trainer wäre der HSV schon lange abgestiegen und er könnte sich vorstellen, noch bei uns zu bleiben, weil das, was der Trainer macht, ist super. Also an welchen Knöpfen hat der gedreht? Das ist ja der Wahnsinn. Ne? Und auch spielerisch sah das gut aus. Und da er seit 3 Jahren beim HSV ist und für die Jugendmannschaften und in den Jugendmannschaften gearbeitet hat, kennt er natürlich auch viele junge Spieler, auf die wir uns jetzt auch natürlich Großteil auch konzentrieren müssen. Also es sind alle Voraussetzungen da, dass man sagt, mit diesem Trainer sollte es wirklich weitergehen. Und ich hoffe wirklich, dass es auch weitergeht. Ja, sowohl er als auch der Verein haben ja gesagt, dass man weitermachen möchte. Das finde ich auch total richtig. Jetzt in den nächsten Tagen soll noch besprochen werden, ne, vertragliche Dinge und sicher Kompetenzbereiche und. Ne, also da gibt es sicher auch Vorgaben des HSV, dass man sagt, pass mal auf, das und das muss eingespart werden oder hier müssen wir an diesen, ne, können Sie das als Trainer trotzdem vorstellen, unter den und den Voraussetzungen weiterzumachen. Und dann hoffen wir mal, dass beide Seiten dann da einen Weg finden. Das finde ich genau richtig. Aber es gibt dann auch völlig, also ich sage mal völlig neben dem Platz und auch unwichtig, aber dennoch so ein paar Anzeichen, die schon wieder einen negativen Beigeschmack haben. Da wäre zum einen, dass Bernd Hoffmann gesagt hat, dass der Dino natürlich bleibt. Ich habe nichts gegen den Dino. Ich persönlich finde generell Maskottchen von Vereinen immer bescheuert, egal in welcher Sportart, egal von welchem Verein. Ich finde das total dämlich. Und so finde ich dann auch unser Maskottchen dämlich, aber von allen Maskottchen, die ich kenne, finde ich das noch am wenigsten dämlich, weil es irgendwo sieht der Dino ganz niedlich aus und ich kann mir jetzt vorstellen, für kleine Kinder ist das auch ganz gut und lass den Dino. Aber generell, dass man so an diesem Dino festhält, also dass der so gar nicht in Frage gestellt wird, finde ich auch ein bisschen doof, aber noch nicht so dramatisch. Viel schlechter finde ich und ich hoffe wirklich, dass der HSV sich das nochmal wirklich überlegt, dass man die Uhr weiterlaufen lassen möchte. Jetzt soll sie ja irgendwie so eingestellt werden, dass seit dem Gründungsmoment irgendwie am 21. September 1887, dass dann die Uhr so eingestellt wird, dass man sagt, seit wann gibt es schon den Verein? Ganz ehrlich, lieber HSV, ganz ehrlich, lieber Bernd Hoffmann, keine Ahnung, ob das einer von euch jetzt hier hört, aber das ist inkonsequent und ich glaube, das ist auch für die Fans, für die Masse der Fans echt das falsche Signal, das falsche Zeichen. Das ist gut gemeint, aber falsch. Wir waren alle, also ich fand die Uhr schon nie wirklich gut, das gebe ich zu, aber die meisten waren schon ein bisschen stolz natürlich auf diese Uhr und wie lange wir da sind und immer erste Liga HSV. So, und das haben wir nun auch der Welt und der Fußballwelt und besonders Fußballdeutschland in unserer mitten in unserem Stadion noch immer gezeigt, wie lange wir schon in der Liga sind und ihr, die da als Gegner kommt, ihr ja nicht. Ja, also darauf war man ja, das war ja schon Sinn dieser Uhr. Und ich finde, jetzt gehört sich das auch mit Anstand, dass man sagt, wisst ihr was, das war ein Kapitel unseres historischen Vereins, ja, es war ja auch nicht, wir sind ja nicht seit 1887 in der Bundesliga, sondern erst seitdem sie gibt, seit den 60er Jahren, das war ein wichtiger und großer und toller Teil unserer Clubgeschichte, aber jetzt gehört die Uhr abgestellt und dann wird gezeigt, wie lange waren wir da drin, was habe ich vorhin gesagt, 54 Jahre, 261 Tage oder so, wie auch immer, ich finde, sie gehört abgestellt und zwar auch nicht irgendwie schön rechnerisch am Ende Juli oder so, wenn dann die Saison theoretisch irgendwie dann vorbei ist oder was ich da gelesen habe, sondern ich würde sie rückwirkend mit dem Schlusspfiff von Felix Brüch würde ich sie zurückstellen und dann abstellen und dann kommt diese Uhr ins HSV-Museum und alle, die reingehen, sagen, ah ja, wisst ihr noch, ey geil, 54 Jahre, 261 Tage, das war die Zeit, wo der HSV durchgängig in der ersten Liga war. Das war ein Teil unserer Geschichte. Ja, aber jetzt irgendwie sagen, die Uhr muss weiterlaufen und jetzt denken wir uns irgendwas anderes aus, das wiederum verbiegt schon so ein bisschen die Tatsachen und das finde ich, ist kein gutes Zeichen. Bitte, vielleicht gibt es ja irgendjemand beim HSV, der da Kompetenzen hat, ne? Oder vielleicht hört das ja jemand, der dann jemanden kennt, der Kompetenzen hat, dann sagt, ey, von der Minute 20 bis zur Minute 24 sollte man sich das bitte nochmal anhören, ne? Dass man sagt, überlegt es euch. Ich glaube auch wirklich, dass ein Großteil der Fans das völlig respektieren würde und sagen, das ist auch ein gutes Signal für einen Neuanfang. Jetzt machen wir es neu und nicht, wir drehen die Dinge so, wie sie uns gefallen, ja, wie Pippi Landstrumpf und sagen, nö, jetzt machen wir aber ab der Vereinsgründung jetzt läuft dann die Uhr weiter. Das ist echt kein gutes Zeichen. No. Nebenbei, ich habe jetzt noch nichts gehört von Lotto King Karl, aber ich fand, das war auch ein Zeichen der Fans, vielleicht völlig unbewusst, aber ich fand es auch ein Zeichen der Fans, dass sie halt nicht Hamburg meine Perle gesungen haben, sondern ein Lied der Band Abschlag, Mein Hamburg liebe ich sehr. Ja, das ist jetzt kein großes Politikum, aber ich glaube, es zeigt das, Ich denke wirklich, dass ich da nicht alle HSV-Fans repräsentiere, aber einen großen Teil, so ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich fand Lotto und Pape auf dem Kran mega geil. Ich war mega glücklich und ich weiß gar nicht, wie oft ich meinen Schal hochgehalten habe und da lautstark mitgesungen habe. Ich fand's super. Zu Beginn, in den ersten Jahren. Aber dann gab es zwei, drei Dinge, die mich wirklich an diesem Support, an diesem Lied wirklich gestört haben. Zum einen ist es, dass im Text wir uns lustig machen über andere Vereine. Ja, das kann man mal machen, wie gesagt. Das fand ich am Anfang ja auch gar nicht jetzt so schlecht. Ehrlich gesagt, das gehört irgendwie auch zum Fußball dazu. Ja, da muss man jetzt nicht so eine beleidigte Leberwurst sein. Ja, also, es ist klar, dass du manchmal so über andere Vereine so ein bisschen herziehst. Ne? Aber in einer Phase in den letzten Jahren, wo wir so schlecht waren und wo wir so katastrophale Entscheidungen geführt haben und wo dieser HSV so dermaßen schlecht Fußball gespielt hat und dermaßen schlecht geführt worden ist, das hat nichts mehr mit hanseatischen, das ist keine hanseatische Art, da ist 0,0% Demut, das ist völlig deplatziert, dann mit solchen Texten zu singen. Ich fand das dann doof und dann dachte ich, okay, wenn halt klar, wenn du im Stadion bist und über 50.000 singen mit, dann ist das immer ein schönes Gefühl für den Bauch, aber irgendwie hat es sich halt nicht mehr so geil angefühlt wie in den letzten Jahren. Dann auch diese Einfallslosigkeit von Lotto und Pape, die in all den Jahren es nicht verstanden haben, ihren Song mal ein bisschen anzupassen. Ja, wie armselig ist das denn bitte? Und sie haben immer in der gleichen Art dieses Lied gesungen. Ich konnte schon seit Jahren nicht mehr ab, wenn Pape immer in der gleichen Sekunde singt, auf geht's Hamburg, Hamburg. Ja, das ist doch furchtbar. Immer und immer das Gleiche. Da hättest du auch eine Platte spielen können. Und da nervt es mich natürlich auch, ich sag mal, aus marketingtechnischen Gründen, wenn Lotto, King Karl und Pape ein bisschen Herzblut in diesen Song gesteckt hätten in den letzten Jahren, dann hätten sie ja vielleicht auch pro Saison mal eine neue Version aufgespielt. Ne? Dass du sagst, wir passen das jetzt nicht jedes Wochenende an, wir wollen ja auch, dass die Fans mitsingen und dass alle den Text kennen, ist ja klar. Aber einmal pro Saison, ja, fasst du mal deine Strophen an passt sie zumindest der Situation an oder der Saison an. Aber das ist alles nicht geschehen, es war alles einfallslos und schlecht und da würde ich echt sagen, dass den Song trotzdem viele ins Herz geschlossen haben. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Übrigens, ich ja genauso. Aber ich finde, es ist auch dieses Ritual ist so ein bisschen, steht für die letzten Jahre, steht auch für Stillstand und steht auch für wenig Mut. Ja, und deswegen wäre es mein großer Wunsch, dass wir dann ab der neuen Saison, ab der Zweitligasaison, bitte nicht mehr den Kran da drauf haben, sondern dass wir es mal anders machen. Ja, ob das jetzt mein Hamburg lieb ich sehr ist oder sonst irgendwas, völlig egal. Aber auch hier anders. Aber das sind ja alles, ob Dino, ob Uhr, ob Song, das sind ja alles totale Kleinigkeiten und Nebenkriegsschauplätze. Wichtig wird jetzt sein, wie wird sich jetzt der HSV aufstellen? Und zwar personell. Das ist natürlich jetzt wichtig. Und da muss man einfach auch mal den Mut haben zu gucken, was ist in den letzten Jahren falsch gelaufen. Und wenn ich das dann so lese, wer hat denn jetzt Schuld an dem Abstieg? Ja, da wird ja ganz Verrückte sagen dann der Videoschiedsrichter, weil er in Frankfurt irgendwie das Tor von Ito nicht gegeben hat. Ist natürlich völliger Quatsch. Ja, manche meinen dann auch irgendwie die Bernd Hollerbach oder so, da denke ich dann auch, also das ist alles schwierig. Ich glaube, der Grund, warum wir jetzt abgestiegen sind, es gibt Hunderte, es gibt vielleicht Tausende von Gründe, tausend von falschen Entscheidungen, die getroffen worden sind, von vielen, vielen Menschen, die in den letzten Jahren zum HSV gekommen sind, Verantwortung übernommen haben und einfach sehr oft die falschen Entscheidungen gefällt haben. Und der Vater dieses Abstieges, hat sicher mehrere Gesichter. Ich habe euch dennoch zwei Gesichter heute als Titelbild gewählt für diese Folge. Ich weiß, dass es auch gefährlich ist und deswegen möchte ich jetzt so nach einer knappen halben Stunde auch ganz deutlich sagen, die Menschen, Karl Gernandt und Dietmar Beiersdorfer, die Menschen möchte ich nicht kritisieren. Ja, mir wird das viel zu oft immer emotional vermischt, dass man sagt, Dietmar Beiersdorf ist doof oder ist toll oder Karl Gernandt ist doof oder toll. Ne? Der Mensch Karl Gernandt und der Mensch Dietmar Beiersdorfer, die haben sicher auch viele ihre guten Seiten und haben sicher auch eine Familien und Freunde und so weiter. Das werden keine bösen Menschen sein und ich will denen auch nichts Böses, aber ich muss, und das sehe ich als meine Pflicht an, in der 500. Folge dieses Podcasts nach so vielen Jahren noch einmal da darauf hinzuweisen, der Grund, warum wir abgestiegen sind oder die Schuldigen, warum wir abgestiegen sind, ist eine Vielzahl an Personen, aber für mich alles entscheidend waren diese beiden Köpfe, die gezeigt haben, dass es in die falsche Richtung geht. Wir HSV-Fans, und ich versuche das jetzt wirklich kurz nochmal zu machen, und ich weiß, es wird mir schwerfallen, aber es gibt ja auch viele von euch, die diesen Podcast schon seit so vielen Jahren hören, und ihr wisst jetzt genau, was kommt, und könntet theoretisch eigentlich vorspulen. Ne? Aber na, wir HSV-Fans, wir haben so miteinander gestritten. Da gab es die Not-For-Sailors und die HSV-Plusser und was haben wir uns aufgerieben. Und dann kam der Moment, wo wir HSV-Plus gewählt haben im Mai 2014, und ich glaube wirklich, dass wenn man HSV Plus umgesetzt hätte, dann wären wir heute oder wären wir gestern auch nicht abgestiegen, und dann hätten wir eine deutlich bessere Zukunft. Irgendjemand hat ja auch da in die Nordkurve gehangen, ohne HSV Plus wären wir nicht abgestiegen. Irgendwie so stand das ja auf dem Plakat. Jetzt weiß ich nicht, war das jetzt sarkastisch gemeint, ne? Oder war das sogar sehr hintergründig eventuell, weil ich sehe das ganz genauso. Ohne HSV Plus, wenn wir HSV Plus umgesetzt hätten, wären wir tatsächlich nie abgestiegen. Das Problem ist, 87% der Fans, und ich war einer davon, oder der Mitglieder, haben HSV Plus gewählt, aber HSV Plus wurde halt nicht ein einziges Mal wirklich umgesetzt. Wenn ich Karl Gerner dann noch in diesen Pressekonferenzen sehe, dieser Verein muss erstklassig geführt werden, und dann denke ich, was für eine Scheiße ist denn da gleich am Anfang passiert? Dietmar Beiersdorfer wurde geholt. Das empfand ich schon damals, und hört meine Podcast-Folgen gerne nochmal an, die gibt's ja alle noch im Netz. Das fand ich damals schon so ein bisschen, hatte so einen Beigeschmack, wo ich so denke, der hat sich irgendwie bei uns nicht gut verabschiedet. Ne, der war bisher Manager, einmal war in Russland bei so einem Ölscheich-Verein, dann bei Red Bull Salzburg oder generell bei Red Bull für den Bereich Fußball, wo ich so denke, das sind doch alles ganz andere finanzielle Dimensionen. Wir wollten doch mit HSV Plus endlich mal einen Schlussstrich ziehen und endlich mal sagen, jetzt gehen wir mal runter mit den Gehältern, jetzt gehen wir mal runter mit teuren Spielern einkaufen, sondern jetzt setzen wir mal auf unsere Jugend, jetzt wollen wir uns aufstellen für Europa, aber in 5 Jahren, das war ja mal damals das Ziel. Und ich weiß auch, dass in vielen Diskussionen mit den HSV Plus Machern, mit Otto Rieckhoff und auch oft bei diesen Informationsabenden gesagt worden ist, es besteht schon die Gefahr, dass wenn wir das so machen, dass wir dann vielleicht sogar im ersten Jahr mal absteigen, weil wir halt auf viele junge, talentierte Spieler setzen müssen und keine Ahnung, ob die den Druck aushalten. Das wurde ja alles bei HSV Plus gesagt, und wir sind alle diesen Weg gegangen. Und was hat man gemacht? Man hat Dietmar Beiersdorfer installiert, genauer gesagt Karl Gernert als Aufsichtsratsvorsitzender, und Dietmar Beiersdorfers erste Ansammlung war tatsächlich Pierre-Michel Lasogga zurückzuholen. Und das war der Moment, hört euch gerne die Podcast-Folge an, das war der Moment, wo mir alle Alarmglocken geläutet sind und wo ich gedacht habe, was ist das denn? Pierre-Michel Lasogga. Ganz ehrlich, Spieler von Hertha BSC, den wir vor ein Jahr ausgeliehen haben. Man muss immer wieder fragen, warum hat Hertha BSC einen potenziellen Nationalspieler, der damals, glaube ich, 21, 22 Jahre alt war, warum hat man den eigentlich verliehen? Ja, und die Antwort ist ganz einfach, muss man nur einfach mal kurz nachlesen. Der war schon damals oft verletzt als junger Spieler bei Berlin. So, und dann ist er zum HSV gekommen, und in seiner ersten Saison hat er zwar, ich weiß gar nicht, wie viele Tore er geschossen hat, relativ viele, aber er war auch oft verletzt. Auch als wir ihn brauchten, am Ende der Saison war der verletzt. Ich glaube, der kam erst am 33. oder 34. Spieltag erst zurück, hat dann auch die wichtigen Tore gemacht und dann auch gegen Greuther Fürth in der Relegation auch das Tor gemacht. Klar, ist das super, ne? Aber man sagt, ey, der hat uns selbst in diesem einen Jahr schon oft gefehlt, ne? Und dann ging der zurück. Und ich habe so gedacht, ja, danke für deine Tore, war super, und jetzt mal viel Glück in Berlin. Und dann für 8,5 Millionen und irgendwie 3 Millionen Jahresgehalt für einen Spieler, wo wir alle wussten, so richtig gut Fußball spielen kann der halt aber nicht. Ne? Also er hat einen Torriecher, okay, und wenn er gesund bleibt, ja, kann einem auch helfen. Aber für den Fußball, den wir bei HSV Plus eigentlich ja, für den wir gewotet haben, steht Pierre-Michel Lasogga ganz, ganz bestimmt nicht. Ja, also die Entscheidung war falsch, das Geld war viel zu hoch. Und das war die erste Amtshandlung von Dietmar Beiersdorfer. Und da habe ich gedacht, das geht gar nicht. Weil dann wurde entweder, hält sich Dietmar Beiersdorfer überhaupt nicht an HSV Plus, in dem ist das scheißegal, was die Fans da wenige Wochen zuvor gewählt haben, oder aber man hat ihn gar nicht informiert. Und dann kommt natürlich wieder Karl Gerner ins Spiel. Ich weiß jetzt nicht die vertragliche Situation, ob so ein Deal, der Wechsel damals von Pierre-Michel Lasogga zum HSV, Ob der jetzt von Dietmar Beiersdorfer noch durch den Aufsichtsrat durchgewunken werden musste oder nicht, ich glaube sogar eher sogar nicht, weil wir ja gesagt haben, der Verantwortliche für den Bereich Sport, der muss auch die Kompetenzen dann haben, also der Vorstandsvorsitzende des HSV muss mit seinem Sportchef, in dem Fall war es ja Peter Knebel, die müssen dann auch nicht wegen jedem Quatsch irgendwie den Aufsichtsrat fragen, wie es in den Jahren immer zuvor war, ne, Maulwurf und, das kennen wir alles noch. Also, keine Ahnung, ob der Aufsichtsrat da jetzt involviert war, ne? Aber selbst wenn er nicht involviert war, weil eventuell das vertraglich auch gar nicht so vorgesehen war, selbst dann hätte spätestens Karl Gernandt ins Büro gehen müssen von Dietmar Beiersdorfer und hätte sagen müssen, was machst du denn da gerade? Und dann hätte er ihm das Leitbild von der HSV Plus mal zeigen müssen, das ja da schon aufgeschrieben war. Und hat gesagt, pass mal auf, das haben die Fans hier gewählt. Das haben wir ihnen verkauft. Darüber hat Otto Rieckhoff mit seinen Leuten immer wieder gesprochen bei den Informationsabenden. Und du, Dietmar Beiersdorfer, in den ersten Wochen hältst dich nicht 1% daran. Das geht so nicht. Und ich erwarte von dir, dass du dich ab jetzt daran hältst. Das ist, denke ich, der Job eines Aufsichtsratsvorsitzenden. Der Karl Gernandt wird bei Kühne und Nagel mit Sicherheit, wenn er mit Managern aus anderen Ländern spricht, in ihren Firmen, absolut berechtigt genau das Gleiche tun. Nämlich den Führungspersonen sagen, pass mal auf, das sind die Rahmenbedingungen, in denen kannst du dich aufhalten und bitte halte dich danach, wie Kühne und Nagel ihr Geschäft machen will. Und genauso hätte es beim HSV passieren müssen. Also warum Karl Gernandt das nicht gemacht hat, warum Dietmar Beiersdorfer da hat ziehen lassen und eine Fehlentscheidung nach der nächsten getroffen, weil das wurde in kürzester Zeit so viel Geld verbrannt, dass der einzige, der Geldgeber, potenzielle Geldgeber war, war dann natürlich der Chef von Karl Gernandt in seinem Leben, nämlich Herr Kühne. Und das, was aber Otto Rieckhoff und das, was bei HSV Plus immer wieder gesagt worden ist, das war ja das, dass man gesagt hat, man schielt natürlich nach München zu den Bayern, wohl wissend, mit sehr viel Demut, das war mal eigentlich ganz gut ausgedrückt damals, ja, dass man sagt, klar, wir sind nicht Bayern München, wir werden es höchstwahrscheinlich auch nie schaffen, wieder so groß zu werden, wie es Bayern München geschafft hat. Aber in abgespeckter Form müssen wir uns Dinge angucken. Und die haben drei Partner, ne, mit der Allianz, mit der Telekom und mit Audi, glaube ich. Ne? Und dass man sagt, diese strategischen Partner, wir suchen uns auch in Hamburg auch 2, 3, 4 strategische Partner, mit denen wir dann den HSV langsam aufbauen. Aber dadurch, dass Dietmar Beiersdorfer viel zu schnell das Geld verbrannt hat, gab es nur Herrn Kühne, der das immer durchgewunken hat und damit hatte Herr Kühne relativ schnell einen viel zu hohen Anteil an diesen Aktien, die der HSV dann verkauft hat. Und das war natürlich für andere potenzielle Partner oder strategische Partner nachher völlig uninteressant, weil es dann ein Ungleichgewicht gab. So, und damit ging das Ganze, denke ich, los. Ja, also die Fehlentscheidungen meiner Meinung nach sind zahlreich. Ja, das haben auch viele Sportchefs danach Fehlentscheidungen getroffen, viele Trainer, viele, ja, also, ne, sie können sich alle nicht befreien. Alle haben so ihr Teil dazu beigetragen, dass der HSV am 12. Mai 2018 erstmalig abgestiegen ist. Aber ich denke, der größte Knackpunkt war Dietmar Beiersdorfer, der unser Misstrauen als HSVer missbraucht hat und der einfach überheblich sich überhaupt nicht an HSV Plus gehalten hat. Das hat er auch mal in einem Interview mit Daniel Jovanov damals auf goal.com auch zugegeben. Und Karl Gernandt gehört da genauso die Schuld zugesprochen, weil er entweder Dietmar Beiersdorfer nicht im Griff hatte oder einfach alles durchgewunken hat, weil es vielleicht auch ganz toll fand. Aber da muss man sagen, Herr Gernandt, sagen Sie mal, wie ist denn eigentlich Ihr Kurzzeitgedächtnis? Sie haben doch für was ganz anderes gestimmt. Für was ganz anderes gestanden, als da 10.000 Mitglieder in den Volkspark kamen, damals im Sommer 2014. Also vergesst mir diese beiden Gesichter nicht. Für mich sind dies beides die Gesichter des Abstiegs, die, wenn ihr so wollt, die Hauptverantwortlichen, neben vielen anderen, die ebenfalls hier genannt werden müssten. Und ich appelliere nochmal daran, das ist jetzt kein Bashing gegen Herrn Beiersdorfer oder Bashing gegen Herrn Gernandt. Ja, die beiden Menschen, die beiden Persönlichkeiten kenne ich privat nicht und sind sicher auch ganz tolle Menschen. Und ehrlich gesagt, wer noch nie einen Fehler gemacht hat, der wirft einen Stein. Auch ich habe in meinem Privatleben und ganz besonders in meinem Berufsleben auch den ein oder anderen kleineren und auch größeren Fehler gemacht. Die haben halt auch ihre Fehler gemacht. Und ich finde, dafür dürfen sie, müssen sie jetzt hier auch mal benannt werden. Aber ich möchte nicht, dass meine Kritik so verstanden wird, dass ich sie jetzt an den Pranger stelle und dass ich sage, das sind die Gesichter, die alleinigen Gesichter des Abstiegs. Ich würde sagen, das sind aber die, die man nicht vergessen darf. Und wenn jetzt Bernd Hoffmann, der wird ja seine Gedanken schon gemacht haben und sicher in den nächsten Tagen werden wir auch schon das ein oder andere hören, was beim HSV passieren soll, was ich jetzt am Sonntagvormittag noch nicht weiß. Aber ich möchte, dass nicht nur auf die letzten 8 Wochen zurückgeblickt wird, ja, wo man sagt, naja, so schlecht waren wir ja eigentlich gar nicht, lass uns doch versuchen, irgendwie so ein bisschen weiterzumachen, sondern man muss wirklich gucken, was ist in den letzten Monaten und Jahren schiefgelaufen, was ist unter den Sportchefs schiefgelaufen, was ist unter den Vorstandsvorsitzenden schiefgelaufen, welche Fehlentscheidungen waren wirklich maßgeblich für diesen Abstieg. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das macht. Und in dieser Sekunde muss ich sagen, fällt mir jetzt gerade ein, ich habe euch die ganze Zeit, vielleicht habt ihr euch schon gewundert, ne? Ich habe euch die ganze Zeit gesagt, die beiden Personen, die ich hier so als Bild für diese Folge genommen habe. Geplant hatte ich bis eben gerade, dass ich ein Foto von Dietmar Beiersdorfer und Karl Gernand nehme, sozusagen als Cover für diese Folge. Aber in dieser Minute während der Aufnahme entscheide ich mich jetzt um und sage, nee, ich nehme mein ganz normales, nur der HSV-Podcast-Cover oder Bild, weil ich möchte irgendwie nicht, ich finde, das ist doof. Aber ich habe euch das jetzt deutlicher sagen können, ne? Wo ich die Fehler sehe. Und einer der Fehler war natürlich auch, dass man viel zu schnell emotional reagiert hat, was die Trainerwechsel anging. Klar ist es jetzt einfach zu sagen, unter Titz haben wir jetzt den besten Fußball gespielt und die ganzen Hollerbachs und Gistols und Labbadias und wie sie alle hießen, ja, die waren alle doof und haben keinen guten Fußball gespielt. Also ich würde mal sagen, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Eines der größten Fehler ist natürlich das, was man uns auch immer wieder vorgehalten hat. Wie viele Trainer haben wir eigentlich in den letzten 5 oder 10 Jahren verschlissen und wie viele Sportchefs haben wir verschlissen? Es ist so wichtig jetzt auch für die zweite Liga, dass wir jetzt endlich mal mit etwas mehr Demut auftreten und mit endlich mal auch mit mehr Kontinuität auftreten. Und natürlich weiß ich, für den HSV wäre es super wichtig, finanziell dramatisch wichtig, dass wir sofort wieder aufsteigen. Und wenn jetzt die ganzen Herren von Wiederaufstieg reden, dann höre ich da ehrlich gesagt nur so halbherzig hin, weil für mich als Fan gibt es Wichtigeres als den sofortigen Wiederaufstieg. Für mich ist es viel wichtiger, dass der HSV jetzt wirklich mal lernt und wirklich mal die Chance nimmt, einen Neuanfang zu wagen. Und wenn dieser Neuanfang zum Beispiel mit Christian Titz jetzt sein sollte und der dann verstärkt auf junge Spieler setzt, weil viele Spieler uns verlassen werden und wir auf junge, unerfahrene Spieler setzen aus unserem Netzwerk, oder wir haben ja auch schon die einen oder anderen auch von außerhalb geholt, die jetzt aber auch jetzt alles eher Talente sind und jetzt noch bisher wenig in ihrem, also die ihren ersten Profivertrag eigentlich jetzt erst beim HSV unterzeichnet haben. Da muss man sagen, wenn man auf diese Spieler setzt, dann nur weil wir der HSV sind und nur weil wir das Volksparkstadion haben und nur weil, keine Ahnung, wir immer noch ein Dino als Maskottchen haben, heißt es ja noch lange nicht, dass deswegen diese jungen Spieler irgendwie die Qualität haben, gleich wieder aufzusteigen. Und eins ist auch klar, der HSV wird in der zweiten Liga anders gesehen als jeder andere Verein. Ja, ich glaube, dass die ganzen Sandhausener und Erzgebirge Aue und was wir da alles haben, ich glaube, wenn der 1. FC Köln da hinkommt und wenn der Hamburger Sportverein da hinkommt, dann sind das die 2 Highlight-Spiele der Saison. Das ist, als ob da irgendwie Bayern München und Real Madrid kommen und gegen die wird dann 110% gespielt. Und ich glaube auch, wenn die das erste Mal vielleicht in ihrem Leben, die Gegner, immer an so einem Stadion wie dem Volksparkstadion auftreten und wir vielleicht da eine gute Stimmung hinbekommen, vielleicht wachsen dann auch unsere Gegner über sich hinaus. Ne? Also, dass diese junge, völlig unbekannte Mannschaft jetzt noch zu diesem Zeitpunkt, dass man von denen erwartet, wir erwarten sofort den Wiederaufstieg, das finde ich halt vermessen und das finde ich auch ein falsches Signal. Und es wäre genauso falsch, wenn wir jetzt ganz viele unserer Leistungsträger behalten. Wir müssen jetzt auch fußballerisch einen Schlussstrich ziehen, viele Spieler ziehen lassen, die nicht bereit sind, dramatische Abstriche in ihren Gehältern zu machen. Und ich mache denen gar keinen Vorwurf, wenn sie dazu nicht bereit sind. Ja, dann müssen sie aber halt auch gehen, Punkt. Na, und klar, ja, talentierte junge Spieler wie ein Ito, vielleicht auch wie ein Pollersbeck oder wie auch immer, die haben jetzt in den letzten 8 Wochen Werbung für sich betrieben. Der HSV ist dramatisch hoch verschuldet. Es kann auch gut sein, dass wir von diesen jungen, talentierten Spielern, wo wir sagen, das müsste doch das Gesicht des HSV für die Zukunft sein, vielleicht müssen wir uns von dem einen oder anderen auch im Sommer trennen. von diesen, weil wir einfach auch die Einnahmen benötigen. Also es wird jetzt ganz schwer. Ich glaube, welche Mannschaft da Anfang August, erster Spieltag, das ist ja irgendwie schon ganz geil, ne? Der erste Spieltag ist zwischen dem 3. und 5. oder 3. und 6. August, ist der erste Spieltag für die zweite Bundesliga. Das heißt, jetzt haben wir ein paar Wochen Pause. Nee, jetzt haben wir noch DFB-Pokal, dann haben wir noch Champions League, dann haben wir, glaube ich, 2 Wochen Pause, dann haben wir WM 4 Wochen und nach der WM, glaube ich, nach 2 Wochen oder 3 Wochen geht es dann schon wieder weiter mit der zweiten Bundesliga mit dem HSV. Also in diesem Sommer ist kaum Fußballpause für uns Fans, ne? Aber welche Mannschaft da am ersten Spieltag auf dem Platz steht und wie die Spieler heißen und wie gut oder schlecht die sind, das wissen wir doch alles gar nicht. Und dann zu sagen, wir sofortiger Wiederaufstieg, finde ich vermessen. Die Situation ist bei uns anders, als sie beim VfB Stuttgart war oder bei Hannover 96 war vor 2 Jahren, die einen Großteil ihrer Mannschaft behalten haben, die auch gesagt haben, in dem ersten Jahr der Zweitligasaison werden wir auch an den Kaderkosten wenig verändern und wir gehen einmal all in, aber dann ist aber auch der Wiederaufstieg alternativlos, da müssen wir den erreichen und dann sind halt geile Spieler, bei Hannover fällt mir jetzt kurz Sané ein oder so, die sind dann einfach auch mit in die zweite Liga gegangen, haben aber kaum Abstriche gemacht müssen bei ihrem Gehalt, aber das Ziel war klar, wir müssen das jetzt hier packen, sie haben es dann auch gepackt, sie sind mit dem Druck gut umgegangen und sind dann wieder aufgestiegen. Beim HSV ist da eine völlig andere Konstellation und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze hier ziemlich entspannt vor meinem Mikrofon und sage, ich finde das jetzt auch gar nicht so schlimm und wenn der HSV jetzt 2 Jahre oder 3 Jahre in der zweiten Liga spielen sollte, ne, ich würde es ehrlich gesagt vielleicht gar nicht so dramatisch schlimm finden, wenn ich endlich wieder mehr Stolz empfinden kann für meinen Verein. Wenn dann an einem Trainer wie Christian Titz, um bei dem Beispiel zu bleiben, auch wenn an dem festgehalten wird, auch wenn die Presse vielleicht schimpft, weil wir am Ende der Hinrunde nur auf Platz 8 in der zweiten Liga sind und das kann ja wohl nicht der Anspruch des Hamburger Sportvereins sein, aber wenn der Fußball, wenn der Spieler entwickelt, wenn der Spieler besser macht, dann müssen wir auch mal die Eier haben und mal an so einem Trainer festhalten und dann auch an einem Sportchef, auch wenn dann eventuell viele von diesen jungen Talenten vielleicht nachher nicht das, die PS auf den Platz bringen, die man sich vielleicht erwartet hat. Also das finde ich immer so schwierig beim HSV, dass wir das viel zu schnell High and Fire gemacht haben. Auch das ist eine Kultur, die wir verändern müssen. Und ich hoffe, wir tun das sehr ohne Herrn Wettstein, weil jubelt mir bitte Herrn Wettstein nicht so hoch. Herr Wettstein ist der letzte Mohikaner da von der Riege Dietmar Beiersdorfer und gerade war er für die Finanzen zuständig und war für diese ganzen Misserfolge, für das Missmanagement, für das finanzielle Desaster ist Herr Wettstein zu einem großen Teil mitverantwortlich. Und dass das jetzt mir bitte nicht in Vergessenheit geraten wird. Ich denke, also das ist eine ganz gefährliche Konstellation zwischen Herrn Hoffmann und Herrn Wettstein. Ne? Ich hoffe wirklich, dass Herr Hoffmann die Konsequenz hat und sagt, wir müssen da einmal bitte neu uns aufstellen. So geht das nicht. Ne? Also ich bin wirklich gespannt, was da in den nächsten Wochen passiert. Es wird wirklich eine spannende Zeit beim Hamburger Sportverein und ich bin jetzt noch ganz zuversichtlich. Ich verlange auch nicht, dass alles das, was ich gut finden würde, dass es nachher auch in der Praxis umgesetzt wird. Aber ich hoffe wirklich, dass ein gutes Zeichen gesetzt wird, dass man jetzt hier die Chance wirklich mal nutzt für einen Neuanfang. Und das bedeutet halt auch die Fans, so wie ich es jetzt gemacht habe in dieser Podcast-Folge, die Fans so ein bisschen mitzunehmen und Verständnis zu zeigen, dass eventuell der HSV auch nicht sofort wieder aufsteigt. Ich denke, es kommt jetzt darauf an, dass wir wieder eine Identifikation schaffen und dass wir junge Spieler so gut entwickeln können, dass wir leider ähnlich wie Freiburg in den nächsten 3-4 Jahren unsere besten Spieler, die dann hoffentlich immer eine gute Saison spielen, dass wir die am Ende der Saison dann verkaufen, um uns ganz langsam, aber sicher dieser Schuldenlast zu entledigen. Das ist wichtig. Und wenn es uns gelingt, gute Spieler zu entwickeln, die so gut sind, dass sie uns vielleicht sogar wieder in die erste Liga bringen, geil, aber dann müssen die eventuell dann trotzdem verkauft werden und mit neuen Spielern wieder bedacht werden, die dann ja es schaffen, den HSV in der ersten Liga zu halten. Und was anderes, denke ich, wird es in den nächsten Jahren nicht gehen dürfen. Und es ist auch ein Stück ja Anstand, finde ich, wenn man versucht als Verein, das dann auch in den nächsten Wochen so zu kommunizieren. Wenn es denn so ist, wie ich es für richtig halte, muss man natürlich nicht meiner Meinung sein. Ist ja auch klar. Aber deswegen habe ich vorhin auch das mit der Uhr genannt, ne? Weil ich denke, es sind so ein bisschen die falschen Zeichen, irgendwie dran zu bleiben, irgendwie was zu verändern, sondern oder irgendwie nur so ein bisschen was zu verändern, soll ich sagen, nein, macht einen Schlussstrich bei gewissen Dingen und zieht Bilanz und seid ehrlich. Und haltet das dann durch. Denkt an Oliver Kahn, man muss dann auch mal Eier haben, dann muss man sich auch mal gegen die Presse oder auch gegen einen Teil der Fans durchsetzen, wenn man das Gefühl hat, dieser Trainer ist trotzdem richtig oder dieser Spieler ist trotzdem richtig oder dieser Sportchef ist trotzdem richtig, auch wenn jetzt hier ein paar Fehler gemacht worden sind, aber insgesamt ist das richtig. Da muss man auch mal festhalten und nicht immer nach ein paar Wochen Druck, die dann immer in die Wüste schicken. Das ist nicht der HSV, den ich sehen möchte in der Zukunft. Gut, 50 Minuten sind um. Ich habe mir schon gedacht, dass das hier ein bisschen länger wird heute. Last but not least, liebe Freunde, wie geht es jetzt weiter mit dem Nur der HSV-Podcast? Das ist jetzt mein letzter Teil in diesem Podcast. Also, ich mache jetzt erstmal eine schöne, lange Pause. Ich gehe sehr stark davon aus, dass ihr in den nächsten 2 Wochen nichts von mir hören werdet, denn für mich geht es jetzt privat in einen Urlaub. Ich werde auf Mallorca ein paar Tage verbringen, freue ich mich jetzt sehr darauf, werde in irgendeiner Kneipe dann die Relegationsspiele sehen, werde dann auch, das gebe ich offen zu, Bruno Labbadia so ein bisschen die Daumen drücken für Wolfsburg. Das hat jetzt nichts gegen Kiel zu tun. Ja, klar ist man auch immer ein bisschen für den Underdog, außer man ist Wolfsburg-Fan. Ansonsten ist man natürlich auch ein bisschen für den Underdog. Also wenn Kiel, sag ich mal, fußballerisch sich in den beiden Spielen durchsetzt, dann bin ich jetzt auch nicht traurig, aber ich würde es ein bisschen unangenehm finden, wenn der HSV zweite Liga spielt und Holstein Kiel erste Liga. Aber gut, dann ist das halt auch so, auch das würde ich sportlich nehmen. Aber Bruno hat uns wirklich gerettet und wenn man immer wieder so hört, in den letzten 5 Jahren hat der HSV 4-mal am letzten Spieltag gegen den Abstieg gespielt, ja, nur einmal nicht und das war nämlich genau die Saison, wo Bruno Labbadia einmal durchtrainieren durfte und wo wir dann zum Schluss Zehnter geworden sind, ne? Aber es war dann ja auch wieder nicht gut genug für den HSV. Was für ein Scheiß. Und deswegen drücke ich so ein bisschen Bruno die Daumen, das gebe ich gerne zu. Und nachher soll am Ende soll nachher der Bessere gewinnen, ist ja auch klar. So, also, das wird meine Zeit auf Mallorca sein. Und wenn ich dann zurückkomme, Ende Mai, dann hoffe ich, wird es dann auch eine Folge geben. Entweder Ende Mai oder Anfang Juni, werden wir sehen. Aber die wird dann komplett anders werden. Die bekommt eine andere Struktur, die bekommt so einen Facelift. Und ja, ich will euch noch nicht genau verraten, was was wir da vorhaben. Aber es wird sich doch einiges ändern. Und der Plan ist, dass dann der HSV, nur der HSV-Podcast, einmal wöchentlich erscheint, auch während der Bundesliga-Pause, also auch während der WM-Zeit, weil ich gehe davon aus, dass jetzt in dieser Sommerpause extrem viel beim HSV passieren wird und ich denke auch, dass ihr es ganz spannend finden würdet, wenn ihr so hört, wie ich oder wir über die aktuelle Situation des HSVs denken. Insofern wird dieser Podcast jetzt keine Pause machen bis zum Anfang der nächsten Saison, sondern er wird jetzt nur eine Pause machen von circa 2, maximal 3 Wochen und dann geht es weiter mit der Folge 501. Ja, ich habe mir natürlich auch die 500. Folge ganz anders vorgestellt, gebe ich zu. Ich wollte da irgendwie ein kleines Feuerwerk brennen, aber jetzt, ja, wenn man mir gesagt hätte, mit der 500. Folge, irgendwie, das ist die erste Folge für einen Zweitligaverein, das hätte ich auch nicht glauben können. Und insofern, mein Gott, es ist am Ende auch nur eine Zahl und es gibt dann auch eine Folge 501, 502, 503 und so weiter und die dann aber anders und frischer und ich hoffe sehr, dass ihr da weiterhin an meiner Seite seid und dass ihr weiterhin diesen Podcast hört, würde ich mich total freuen und haltet doch am besten mit mir Kontakt bei Twitter mit dem Twitter-Account nur der HSV-Pod. Das wäre gut. Und jetzt ganz zum Schluss. Blicken wir nochmal zurück auf den 12. Mai 2018. Es ist die ungefähr 80., 85., wie auch immer, Spielminute. Wolfsburg führt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 3-4:1. Es war allen klar, der HSV wird in den nächsten Minuten zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte absteigen. Die Gladbach-Fans schreien auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Und in dieser Situation wäre es nur normal gewesen, wenn es ein riesen Pfeifkonzert gegeben hätte oder wenn ein Großteil der Fans einfach das Stadion verlassen hätte oder wenn man die eigenen Spieler mit Spott und Hohn verabschiedet hätte. Aber das sind nicht die HSV-Fans. Die HSV-Fans sind deutlich geiler und ihre Reaktion hat die Sitzkissen-Fraktion bei Twitter festgehalten auf Video und ich hoffe sehr, dass die Damen und Herren, die Jungs und Mädels von der Sitzkissen-Fraktion es okayen und es ist für sie also akzeptabel ist, dass ich ihr 58 Sekunden Video jetzt hier am Ende dieses Podcastes vertone. Denn die Reaktion der HSV-Fans, wie ich sie eben beschrieben habe, fiel richtig geil aus. Das war Gänsehaut. Und in diesem Sinne, egal in welcher Liga, nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.